eine neue Einstellung, eine neue Herzenshaltung. Auf das kommt es ganz entscheidend drauf an. Wie gerade vorher im Lobpreis, nicht wahr? Danke vielmals für euer Leiten. Aber es sind nicht nur die da vorne leiten. Und die Herzenshaltung braucht vor allem. Deine Herzenshaltung macht es aus, was der Lobpreis denn wird in deinem Leben. Und wir haben ja das Thema für eine sichere Energieversorgung. Und da hat es mit der Einstellung ganz viel zu tun. Wenn wir eine richtige Herzenseinstellung haben, so darf auch es darf auch ein bisschen freier, einfacher gehen. Wir können unglaublich viel Herzensenergie verpuffen, wenn wir nicht die richtige Haltung an den Tag legen, die ganz verschiedener Hinsicht. Gerade die Frage, wie steht es bei euch zu Hause, die mit mindestens einer Person den Haushalt teilen. Wer putzt das WC? Nicht unbedingt, ja, manche machen es. Ja, wer ist besorgt für den Kehricht? Sagt sie, wir binden, rausstellen, entsorgen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so gewisse Arbeiten, die nennt man so im klassischen Sinne niedrige Bütze, wo man sich nicht so drum reisst. Es kann auch eine Steuererklärung sein oder sogar kochen, wie auch immer. Den niedrigen Job machen, der oft stehen bleibt. Und dort ist die Herzenshaltung wichtig. Du kannst sie machen, Fuß im Sack, so, jetzt aber das letzte Mal. Oder du kannst es mit Hingabe machen, mit Überzeugung. Und dann geht es Ringer von der Hand. Und Gott lädt uns ein, auch auf das Herz zu schauen. Und ich möchte euch mitnehmen in einen Text von im Philipperbrief im Kapitel 2, ab Vers 1. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns wirklich im Herzen triffst. Amen. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Und ich lese weiter, wo nicht immer alles darauf im Beamer kommt. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit sollen bei euch keinen Platz haben. Vielmehr seid ihr demütig genug, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Was wir hier lesen, kann ganz schön schwer sein. Es gibt Menge Stolpersteine und wenn wir ehrlich sind, so sind wir nachlässig und scheitern vielleicht fast täglich, wenn wir genau hinschauen. Aber es lohnt sich. Im Endeffekt hat eine solche Kultur vom Zusammenleben eine Wahnsinns-Anziehungskraft, eine Strahlkraft. Gerade zum Anfang fordert Paulus Philipper mit vier Fragen raus. Und das sind eigentlich rhetorische Fragen, denn er will die Antwort jetzt für sich gar nicht hören, sondern er möchte, dass Philipper überlegt, Moment, ist es so? Er fragt sie, ist bei euch Ermutigung? Lebt sie? Lebt da wirklich Anteilnahme, herzliche Gemeinschaft, herzliche Liebe? Nicht wahr? Ist es so? Sodass die Philipper sagen, ja, schon. Ihr kennt die Gemeindeumfragen. Gemeindeleitungen machen das am liebsten die ganze Zeit. Und Gemeindeglieder hassen das zum Teil. Ich gehöre auch zu diesen Umfragen und Statistiken und so. Ja, wie steht es? Wie erlebt man zum Beispiel Gemeinde? Und dann weiss man ein bisschen mehr, oder? Wie es den Leuten geht und so. Das macht der Paulus da eigentlich. Er fordert Philipper raus, zu überlegen, wie steht es. Und gibt ein paar Facts rein und sagt so. Das ist ganz gut, nämlich. Man gibt sich selber Rechenschaft. Man reflektiert. Man achtet mal drauf und schaut mal an und thematisiert, was für Kultur, jetzt in dem Fall vom Zusammenleben, haben wir. Man gibt sich Rechenschaft. Das ist das, was Gott möchte. Und der Paulus sagt zu einem, macht meine Freude noch vollkommen, indem ihr das wirklich noch konsequent erlebt. Wisst ihr, in Philippi war vieles schön gewesen, und der Paulus nennt es, ja, da ist etwas vorhanden, aber die Philipper haben sich eingestanden, das Herzen teilweise. Im Kapitel 4 lesen wir dann, wir kommen dann noch zu dem viel später, wie sich zwei richtig verstritten haben. Die sind sich aus dem Weg gegangen. Man hat gewusst kaum, was für Personen da sich in der Gemeinde sind, die einen kalten Krieg miteinander geführt haben. Und der Paulus sagt, helft einander, fangt das auf. Schaut, dass ihr da drin dürft einen Schritt weiterkommen und Versöhnung leben. Also die Philipper haben es nötig gehabt und Paulus gibt ihnen einen ganz wichtigen Impuls. Im Vers 3 und 4 schreibt der Paulus dann auch von Sachen, die nicht einmal so sichtbar sind. Weder Rechthaberei noch Ehrgeiz. Oder wie hat es da geheissen? Rechthaberei und Überheblichkeit soll bei euch keinen Platz haben. Das ist etwas, was nicht einmal so sichtbar ist. Rechthaberei. Vom Grundtext her kann man auch sagen, übersetzen, Rivalität. Rivalität soll nicht vorkommen in euren eigenen Reihen. Wisst ihr, was Rivalität ist? Hast du auch schon einen Rival gehabt, Rivalin? Ich weiss, zu jüngsten Zeiten habe ich das auch erlebt. Jemand anders kommt bei den Kindern viel besser an. Ja, yeah, da ist unser Leiter, unser Fan. Das war ein Fan von einer bestimmten Person. Die andere Person im Team kann viel bessere Andachten machen. Ist begabter. Die Ideen vom anderen werden besser aufgenommen als meine. Man vergleicht sich. Eine Rivalität. Rival, das kommt vom, da kann man so, auch so übersetzen, vom Grundstamm her, Bachnachbar. Wenn du einen Bachnachbar hast, auf der anderen Seite oder nebendran, wo auch immer, und der zwiegt mehr Wasser ab vom Bach auf sein Feld als du. Ja. Profitiert mehr vom Bach. Er gibt eine Rivalität an dem River. Der Rival, die Rivalin. Vielleicht passiert es auch, dass du ganz unbewusst ein Rival, eine Rivalin für einen anderen wirst. Ist dir gerne bewusst, dass du auf der anderen Seite Neid ist. Argwohn gegenüber dir, weil du besser ankommst am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Das kann ganz im Stillen passieren. Aber es frisst unglaublich Energie. Schlaflose Nächte und weiss was. Rivalität soll keinen Platz haben. Achtet auf euer Herz. Noch blinder Ehrgeiz. oder wie es in der Übersetzung heißt, Ruhmsucht, Eitelkeit, Streben nach persönlichem Prestige. Ja, das ist natürlich etwas, wo für Menge größere Versuchung ist als Geld, Reichtum, gut ankommen, ein Ansehen zu haben, bewundert zu werden. Und vor allem noch vor der Frommen. Ich kann dir eins sagen. Jedes, was sich verbindlich in der Gemeinde, in der FWG Geiss, ich provoziere es ein bisschen, jedes, was sich verbindlich in die Gemeinschaft hineingibt, in der FWG Geiss, dann wird das Prestige angekratzt. Passiert einfach. Sorry. Plötzlich hat es Leute, die dir die erhofft und angemessene, vielleicht auch Anerkennung nicht entgegenbringen, die dich überhören. Vielleicht gibt es sogar Kritik über dich in deiner Abwesenheit. Ja, das geht aber nicht. Jetzt haben wir unser Gemeindeleitbild, unseren Wert, haben wir gesagt, wir reden nicht übereinander. Ja. Jetzt da muss ich klarstellen. Wir sind Menschen und es passiert manchmal Fehler. In gut gemeinter Art sogar passieren Fehler. Und was macht es mit uns? Setzen wir alles dran, das klarzustellen und doch zu schauen, dass das Image doch einigermaßen noch stimmt. Braucht viel Kraft, Energie, unnötige Energie. Der Paulus sagt weder Rivalität noch Anerkennungssucht. Im Gegenteil, wir sollen den anderen höher achten als uns selber. Das ist wirklich das Mittel. Wertschätzung, Achtung vor dem anderen, höher Achtung, unabhängig von seinem Verhalten sogar. Weil er ist ein von Gott geschaffenes Kind, geliebtes Kind. Und die Fähigkeit, einen anderen mit neuen Augen zu sehen, die ist uns gegeben, die können wir. Das ist eine menschliche Fähigkeit. Dazu gilt es, auch das zu üben. Sorgt ums Wohl vom Anderen, haben wir gelesen. Und viele Menschen haben das natürlich verlernt. Von klein auf. Manchmal müssen sie überhaupt eine Sicht bekommen. Mitgefühl entwickeln, Rücksicht nehmen. Wer zu Jesus kommt, hat nicht automatisch das ABC von der Nächstenliebe inne. Kümmert ums Wohl von der Anderen. Oder gibt es so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten, den Kavalier zu leben, zu spielen, zu sein für den anderen, sich zu üben, sich hinten anstellen. Schon beim Mittag, bald in einer Stunde, gibt es so viele Möglichkeiten. Unser Vorbild ist Jesus Christus. Die Herzenshaltung, die so entscheidend ist. Wir haben ein Vorbild. Das ist das Geniale. Das Einzigartige im biblischen Glauben. Gottes Wort gibt uns nicht einfach Tipps und Paragraphen, sondern immer lebendiges Beispiel. Wir haben jemanden, bei dem wir abschauen können. Für alle Lebenslagen. Wir haben ein Vorbild. Wir können uns inspirieren. Und je mehr wir Jesus vor Augen haben, desto einfacher ist es und desto schöner wird es. Im Willen Gottes zu leben. Orientiert euch an Jesus Christus, heisst es. Diese Gesinnung, die Jesus Christus hatte, sei unter euch. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Boah, ich möchte klarstellen, was da steht in diesen drei Versen, Vers 6 bis 8, gilt es nicht in gleicher Maß oder gleicher Art zu machen, aber die gleiche Herzenshaltung wie Jesus zu haben. In deinen eigenen Herausforderungen. Nicht in der Tat Jesus kopieren, aber in der Herzenshaltung. In der Gesinnung. Jesus hat zum einen verzichtet auf seinen göttlichen, heiligen Status. Gott gleich. Hey, Jesus hat er so gedacht, jetzt bin ich auf der Erde als Sohn Gottes, als Erlöser, als Weg zu Gott. Jetzt müssen mich doch die Leute erkennen, dass ich wirklich der verheißte Messias bin und König der ganzen Welt. Mir ist alle Macht gegeben. Ich soll das unbedingt sehen. Aber er ist verkannt worden. Er hat sein Ansehen losgelassen. Als unheilig, als Gotteslästerloch, als Versäger, als Verbrecher ist er angesehen worden. Jesus hat losgelassen, sein göttliches Ansehen. Ui, wie schieben wir schnell eine Krise, wenn wir dann weniger gut angesehen werden als Christen, wie wir wollen, wirken. Fehler zugestanden. Zu erzählen, dass man kämpfen, dass man Versuchungen erlegen ist. Wie viel Scham ist da in uns und wir verstecken es und geben etwas vor, wollen besser wirken. Jesus hat verzichtet auf den Sozialstatus. Er hat die Gestalt, die Rolle von einem Sklaven angenommen. Man ist ihn übergangen. Kein Dreck wert. Er hat das ausgehalten. Er hat gewusst, wer er ist. Und das hat ihn nicht aus dem Lot gebracht. Jesus hat, ihr kennt ja die Tellerwäscher-Karriere, die es so gibt in den Geschichten, oder? Wo einer wirklich als Tellerwäscher anfängt, schlussendlich ist er der CEO von weiss was. Oder? Bei Jesus ist es umgekehrt gelaufen. Die umgekehrte Richtung. Immer mehr Erniedrigung. Er ist mit Überzeugung den untersten Weg gegangen. Das ist Stärke. Jesus hat den rechtlichen Status aufgegeben. Das heisst, er hielt nicht fest an seinem himmlischen Vorrecht, Gott gleich zu sein. Da ist ein sprachliches Bild von einem Räuber, wo Beute packt und hebt und sagt, die ist mir, die gebe ich nicht her. Was sich festkrallt. Er hat nicht darum gekämpft, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen. Er ist so weit gegangen, dass er das Recht zu leben hergegeben hat, damit du das Recht, das Privileg hast, zu leben, heilig, rein vor Gott zu stehen. Nochmal, Gott erwartet ja nicht die gleichen Taten, aber die gleiche Herzenshaltung, die Gesinnung. Jesus selber, der gesagt hat, kommt zu mir, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn du Jesus kennst und er in dein Leben eingekehrt ist, weil du dein Herz geöffnet hast im Glauben, du kannst in dieser Gesinnung nachfolgen. Denn weil das Erstaunliche, was passiert ist, nämlich Gottes Geist in deinem Leben ist. Ich sage da Grundsätzliches, wo man, ich glaube, jeder von uns immer neu durchbuchstabieren darf. Ich habe dann noch den Titel genommen, Demut zahlt sich aus. Ja, ist ein komischer Begriff, Demut. Die Frage stellt sich schon, wird ich als mit dieser Haltung, mit dem Lebensstil, wird ich nicht unglaublich ausgenutzt in unserer Welt, wo andere nur darauf warten, zu profitieren, mit demütig und rücksichtsvoll, muss ich immer unten durchgehen. Ich glaube, wir müssen hier etwas auseinanderhalten, zweierlei. Einmal ist hier die Welt, das System der Welt und dann das Reich Gottes. Auf dieser Welt zwar, Gott regiert die Welt nicht oder noch nicht, aber Gott baut sein Reich auf dieser Welt, wo er regiert durch Gemeinde, durch Menschen, die sich ihm anvertraut haben. Wir müssen unterscheiden, ich in der Welt, ich respektiere die Staatsordnung, ich verpflichte mich auch als Bürger und darf auch das Recht beanspruchen. Als Christen müssen wir nicht alles Unrecht billigen, sondern wir dürfen uns aufs Recht berufen. Die Frage ist natürlich, mit welcher Haltung oder Verbissenheit, wie weit ich möchte in den Instanzen, um zu meinem Recht zu kommen. Das ist eine Ermessensfrage, die jeder Gläubige für sich klar werden muss vor Gott. Ist es das würdig, meinem Stand als Kind Gottes? Das ist eine wichtige Frage. Und dann gibt es das Reich Gottes, dort, wo Gott regiert. Dort ist Jesus Richter. Und in der Gemeinde gelten diese Prinzipien im Reich Gottes. Andere Gesetzmäßigkeiten. Jesus ist Richter. Er mit seiner Sanftmut, Demut, aber auch mit seinem Recht, das er gesetzt hat. Und es ist verwerflich, wenn Kinder Gottes in Angelegenheiten, wo sie untereinander, wo sie zur Familie Gottes gehören, das vor dem weltlichen Gericht ausfechten tun. Das ist verwerflich, was Paulus thematisiert bei den Korinther. Weil sie haben das vertauscht. Sie leben wie in einer Welt, wo Gott gar nichts mehr zu sagen hat. Wie wenn es gar keinen Anwalt gäbe, Jesus, der Heilige Geist, der sie führt. Wie wenn es das nicht gäbe. Eine gesunde Grenze von aufrichtiger Beharrlichkeit, die Sache beim Namen zu nennen und einem bereitwilligen Nachgeben. Gott sagt, wer sich erniedrigt, den wird ich erhöhen. Und über Jesus, den Sohn Gottes, wird gesagt, deshalb, ab Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Gott hat seinen Sohn erhoben über alle. Darum, weil Jesus den Weg gegangen ist vom Sterben, ist er auferstanden und erhöht. Vor Jesus werden sich alle niederknüllen. Alle. Wer den Weg von der Demut geht, wird ihm auf jeden Fall. Im Endeffekt wird er letztlich den Sieg davon tragen. Bewahr die Einstellung in deinem Leben. Du darfst gelassen bleiben, weil du weißt, wer du in Jesus Christus bist. Sohn, Tochter vom Höchsten. Eine sorgt für dich. Du hast jemanden, Christus, der sich um dich kümmert und der auch besorgt ist. um dein Image, um dein Ansehen. Du darfst innerlich aufrecht gehen gegenüber den anderen. Du darfst sogar dankbar sein, wenn so gewiss versteckter Stolz sich regt und sich verletzt fühlt. Wo du in einem Prozess von der Heiligung, sagt die Bibel, vom gereinigt werden, von der Haltung, darfst wachsen. Du darfst den versteckt und kränkte Stolz ans Kreuz bringen. Du darfst deine Energie für anders einbringen. Für Menschen, die es nötig haben. Du bist frei. Wer demütig ist, wird von Gott beschenkt. Ja, sein Glaubensleben ist spannend und reich. Du machst Erfahrung mit Jesus. Gott gibt dem Demütigen Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Ich möchte noch beten, kommen wir für in Lobpreis noch reinzugehen. Herr, wir danken dir, Jesus, für deinen Weg, wo du gegangen bist, wo wir gar nicht können, richtig nachvollziehen. Es ist ja Wahnsinn, unglaublich, es ist übermenschlich, es ist göttlich und gleichzeitig provoziert und fordert raus. Wenn ich wegen Kleinigkeiten aufbegehre innerlich, mir Gedanken mache, sich mein Ego regt, in den engsten Beziehungen, im Umfeld, wo ich stand. Ich danke dir, dass du deinen Finger wieder auf die Stellen legst, Herr, wo du möchtest, so viel Freiheit hineingeben. Und ich bitte dich für uns alle, speziell für diejenigen, die verletzt sind, übervorteilt worden sind, betrogen worden sind, wo im Stich gelassen worden sind, wo enttäuscht worden sind. Gerade auch im Reich Gottes, wo es irgendwie noch mehr wehtun kann. Ich bitte für diejenigen, die am Arbeitsplatz, ihrem Umfeld, ihrem Quartier Demut erleben. Verherrliche du dich da drin. Und wir möchten doch auch dieser Welt zeigen, die so noch lechzt, nach Annahme, nach Barmherzigkeit, nach Vergebung, was Leben mit dir bedeuten kann. Lass uns lebendige Boten, lebendige mit unserem Leben Brief sein, Boten von deiner Größe, von deiner Stärke, von deiner Kraft. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, du den Heiligen Geist mit einer Herzenshaltung, mit einer Gesinnung, die Freude macht, die manches auslöst, vielleicht auch gutes Gespräch, vielleicht auch an Reaktionen, wo vieles dürft heilen. Danke, Jesus. Bist du der Herr, Richter und König auch von unserer Kirche? Und wir bitten dich, dass wir deine Königskultur unter uns leben. Schenke Gnade. Amen.